ich hätte nie gedacht, dass ich so einen Verein finde, der mir so einen Rückhalt gibt, der mich so unterstützt und wo ich einfach den Spaß am Fußball wiedergefunden habe.
Einmal, immer. Der FCM-Podcast, das Original. Alles, was ihr schon immer über den ersten FC Magdeburg wissen wolltet.
Herzlich willkommen zur 6. Ausgabe von Einmal Immer, der FCM-Podcast. Mein Name ist Wander Holscher und ich freue mich sehr, dass ihr uns natürlich so fleißig folgt, dass ihr auch immer ein schönes Feedback für uns parat habt. Und wie schon zu Beginn des Podcasts angekündigt, uns ist es natürlich wichtig, mit Spielern, mit Verantwortlichen, mit ehemaligen Spielern und auch mit Mitarbeitenden zu sprechen. Deshalb freue ich mich besonders, dass heute jemand zu Gast ist, der so alles ziemlich vereint und zudem auch noch eine FCM-Legende ist. Bei uns zu Gast ist heute Christian Beck. Grüß dich, Beckus.
Hallöchen, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, Beckus, wie ich schon angedeutet hatte, du hast gleich mehrere Rollen beim FCM eingenommen, natürlich als Spieler und vergessen und jetzt aber auch als Mitarbeiter hier beim FCM. Wie geht's dir denn aktuell?
Ja, mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe mich gut eingelebt in dem neuen Beruf jetzt hinter den Kulissen und freue mich einfach, im Fußballbereich zu bleiben und da meinen Weg weiterzugehen.
Du bist ja beim FCM beschäftigt auch. Erzähl doch mal, was machst du genau und wie hat sich das ergeben?
Genau, also ich bin im Marketing-Vertrieb-Team und in den Ferien bin ich noch in der Fußball-Ferienschule. Genau, wir hatten schon immer damals in der laufenden Saison noch drüber gesprochen, dass nach meiner Fußballkarriere hier beim 1. FC Magdeburg weitergehen soll. Die Gespräche waren mit Mario Kainik und anschließend mit Ottmar Schork sehr gut. Und sie haben mir das immer versprochen. Und nachdem es dann soweit war, wurde das natürlich auch umgesetzt, wo ich sehr, sehr dankbar bin. Und jetzt bin ich im Marketing-Vertrieb-Team, freue mich da, meine Erfahrung zu sammeln, ist ja doch nicht ganz so einfach dann, wenn man vom Platz kommt und in dem Bereich noch nicht so viel Ahnung hatte, dann da Fuß zu fassen und sich reinzufinden. Aber ich denke, dass gerade das erste Jahr sehr, sehr lehrreich für mich war und ich mich einfach darauf freue, dass es hoffentlich noch lange weitergeht.
Wie war es für dich so, als du angefangen hast? Wie war der erste Tag im Büro?
Ja, war schon was Besonderes, aber auch was Komisches. Also das Team hatte sehr, sehr viel zu tun. Ich bin erstmal ins Büro gekommen. Sie haben mich sehr, sehr herzlich aufgenommen gleich. Natürlich auch ein bisschen skeptisch. So als Ex-Fußballer ist man dann arrogant oder überheblich. Aber ich wusste, ich muss von denen viel, viel lernen. Und das Team hat es mir sehr, sehr leicht gemacht. Und deswegen war vom ersten Tag gleich eine tolle Chemie da. Und die Jungs und Mädels haben mich da sehr, sehr gut aufgenommen und eingearbeitet.
Welche besonderen Herausforderungen hast du dann gerade so, weil du ja gerade gesagt hast auch, es ist ja schon dann komplett was anderes vom Rasen dann ins Büro?
Ja, also das ist schon was komplett Neues. Also man muss die Aufgabenbereiche kennenlernen, man muss, das Gute war, den ein oder anderen Partner kannte man ja schon aus den Jahren auf dem Platz. Das ist natürlich ein Vorteil für mich, dann auch mit den Leuten zu reden. Und das musste ich erstmal alles lernen, mich zurechtfinden, auch am PC, was relativ schnell gut klappte. Und deswegen bin da sehr, sehr froh, auch schon so ein bisschen die Erfahrung gehabt zu haben mit diesen Partnern, aber die Hilfe von den Leuten war sehr, sehr gut. Deswegen bin ich da sehr, sehr froh, dass es jetzt so gut läuft.
Was macht dir besonders Spaß an der Aufgabe und ist es auch so gewesen, wie du es dir im Vorfeld vorgestellt hast?
Ja, wenn ich ehrlich bin, also ich habe mich nie im Büro gesehen. Ich dachte immer, ich muss was Aktives machen, aber sag niemals nie und es macht viel, viel Spaß. Das Besondere ist natürlich mit den Partnern zu sprechen, den Kontakt zu suchen, einfach auch auf die Leute zuzugehen. Ja, es ist natürlich auch schön, wenn man dann mit den Partnern spricht, Verträge verlängert und dann so einen eigenen Erfolg feiert. Also das ist schon was Schönes und gerade meine Aufgabe jetzt im NLZ, wenn man da so ein bisschen was verändern kann, wenn man sieht, wie sich da alles wandelt, also neue Banden, neue Meshbanner, es wird alles ein bisschen professioneller, auch im NLZ und natürlich gibt es da noch viel zu tun, aber wenn man da seinen Teil dazu beiträgt, ist das schon eine coole Sache.
Ja, du bist ja auf dem Rasen auch ein sehr ehrgeiziger Spieler. Kannst du das oder hast du das dann bei dir auch immer wieder festgestellt, dass du das dann gleich adaptiert hast?
Ja, natürlich. Also wenn ich mir schon was vornehme, dann möchte ich natürlich auch das bestmöglich umsetzen mit möglichst wenig Fehlern. Also klar, in meiner Phase am Anfang macht man natürlich auch mal Fehler, ich gehöre dazu. Aber so im Großen und Ganzen setze ich das doch schon ganz gut um. Und wie gesagt, die Hilfe ist da von den anderen und deswegen machen es mir natürlich einfacher.
Und ganz ohne Rasen und ganz ohne Tore geht es ja trotzdem nicht. Du spielst noch beim FSV Schöning in der Oberliga. Wie hat sich das ergeben?
Ja, also für mich war klar, dass es ganz ohne Fußball noch nicht geht. Nach den 2 Jahren beim BFC wollte ich natürlich beruflich Fuß fassen, aber den Fußball nicht weglassen. Und deswegen kam schon länger immer mal das Gespräch mit Carsten Krecker, der Präsident vom FSV Schöning. Wir sind dann immer im Kontakt geblieben und dann hat es sich die Möglichkeit ergeben, dass ich dort Fußball spiele und hier arbeite. Und das habe ich natürlich wahrgenommen, um einfach nochmal auf dem Platz zu stehen.
Wie ist das für dich so jetzt in der Oberliga? Ist es dann unabhängig von der Liga, einfach weil du sagst, ich habe einfach Spaß dran und es ist einfach cool, wirklich mit den Jungs weiter in der Kabine zu sein, was ich mir schon vorstellen kann? Oder war es am Anfang auch schon immer eine Umstellung und wie oft musst du da manchmal auch auf die Zähne beißen, wo du sagst, ach Mensch, der Pass wäre jetzt schon schön, wenn er ein bisschen anders kommt vielleicht?
Ja, das ein oder andere Mal schon, klar, aber es ist einfach... man möchte das nicht missen, in der Kabine mit den Jungs auch mal Quatsch zu machen, dumm Müll zu labern, das gehört einfach dazu, das ist so. Und als Stürmer sowieso auf dem Platz zu stehen, Tore zu schießen, es macht mir immer noch enorm Spaß, egal ob das in der zweiten oder in der Oberliga ist. Und die Herausforderung ist trotzdem da. Man merkt schon dann auch in der Oberliga, dass dann auch mal 2, 3 Mann an dir stehen. Und ist einfach toll, da dabei zu sein, nochmal ein bisschen Fußball zu spielen, sich durchzusetzen, auch diese Aufgaben zu meistern und hoffentlich weit oben zu stehen dann am Ende der Saison.
Ist auch immer wieder so, dass einige FCM-Fans vor Ort sind, dich dann auch besuchen, dann nochmal zuschauen. Die fragen sich natürlich auch, wie lange können sie das noch tun? Also wie lange lässt sich das für dich auch realisieren? Weil das ist ja schon ein recht starkes Pensum, wenn wir allein schon mal drüber gesprochen haben, dass du wirklich auf der einen Seite natürlich den Job hast, der dich fordert, aber logischerweise auch Oberliga ist jetzt schon auch mit dem Anspruch dabei, dann dich natürlich auch fordert, auch die Fahrten und das Training, die Spiele.
Ja, also letztes Jahr habe ich gesagt, das ist meine letzte Saison, dann habe ich jetzt noch mal eine Saison drangehangen. Denke ich schon, dass es jetzt wahrscheinlich die letzte Saison ist, aber da ist das Wort wieder das kleine Aber, ne? Sag niemals nie, mal gucken, was das Knie macht. Also so körperlich fühle ich mich noch schon sehr, sehr gut. Natürlich, die Knie müssen mitspielen und deswegen muss man sich da jetzt in den nächsten Wochen zusammensetzen und dann mal schauen, was dabei rumkommt.
Wie viel Organisationstalent brauchst du denn auch, um das wirklich alles so in Einklang zu bringen? Weil ich mir schon gut vorstellen kann, das kann man ja nur schaffen, wenn man gut durchgetaktet ist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es erstmal eine starke Familie dahinter, gerade meine Frau. Das ist schon, da bin ich schon sehr, sehr dankbar, dass sie mich da so unterstützt. Also das ist, ich bringe die Kinder weg, dann bin ich arbeiten, dann hole ich die Kinder, dann klatschen wir kurz ab, weil sie von Arbeit kommt und dann fahre ich zu Training. Also das macht auch nicht jede Frau mit, aber wir sind jetzt schon lange genug zusammen, sie kennt mich und das gehört nun mal zu meinem Leben dazu. Und das unterstützt sie auch zu 100%, auch wenn sie es natürlich gerne mal hätte, dass ich öfter zu Hause bin, aber es ist ja nur noch auf Zeit und deswegen kriegen wir das sehr, sehr gut hin, auch wenn sie jetzt nach der Elternzeit auch wieder voll arbeitet. Also wir bekommen das hin, bekommen natürlich auch noch Unterstützung aus Erfurt, die Großeltern sind auch oft da und versuchen uns da was abzunehmen, also deswegen, also wir sind eine tolle, intakte Familie. Ich habe da großen Rückhalt und große Unterstützung und deswegen bin ich froh, das machen zu können.
An den Wochenenden ansonsten, gerade bei den Heimspielen, bist du jetzt in der FNet Arena ja auch im Einsatz fürs Vertriebsteam dann auch. Wie war es für dich, als du das erste Mal in der FNet Arena warst und gemerkt hast, du stehst nicht auf dem Rasen, sondern bist auf der Tribüne?
Ja, war schon schwierig für mich. Erstmal bist du dann reingekommen, hast du auf der Tribüne gestanden, zum Anstoß und hast Block U gesehen, da hast du erstmal Gänsehaut bekommen und ja, dann hast du die Spieler auf dem Platz gesehen und du warst halt nicht mehr dabei. Das tat schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Also das war nicht so einfach, aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Das ist das Leben des Fußballs, das gehört dazu. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich jetzt auch hinter den Kulissen beim 1. FC Magdeburg bin und da meine Erfahrung sammeln kann. Aber ja, es war schon nicht einfach, da einfach auf der Tribüne zu stehen und nicht mitspielen zu dürfen.
Tappst du dich dabei, dass du manchmal nochmal mitköpfst, so, wenn du sagst, so Mensch.
Ja, die Bewegungen auf dem Stuhl sind dann schon dabei. Wenn dann die Flanke kommt, der Kopfball oder der Fuß, dann merkt man schon mal, dass man schon mitzuckt. Aber ich glaube, das geht vielen so.
Dann habe ich mal ein paar Zahlen rausgesucht. Lass sie einfach erstmal so lass sie einfach mal erstmal so über dich ergehen und mal gucken, was du dazu sagst.
Sehr gerne.
Wir haben 8,5 Jahre beim 1. FC Magdeburg, 149 Pflichtspieltore in 320 Pflichtspielen, dritterfolgreichster Torschütze der FCM-Geschichte, 106 Freundschaftsspiele, 105 Tore, Aufstieg in die dritte Liga, Aufstieg in die zweite Liga, Torschützenkönig in der Regionalliga, Torschützenkönig in der dritten Liga, zweimal Tor des Monats und zweiter bei der Wahl zum Tor des Jahres. Was machen diese Zahlen mit dir?
Ja, sie machen mich extrem stolz. Ja, wenn man einfach sieht, meine Karriere hat ja eigentlich so richtig erst mit 26 hier beim 1. FC Magdeburg begonnen und damals hätte ich mir nie träumen lassen, nochmal zweite Liga zu spielen oder überhaupt im professionellen Fußball Fuß zu fassen. Und ich bin schon sehr, sehr dankbar dem Verein, was sie mir gegeben haben, aber wie du gerade schon vorgelesen hast, also ich habe ja auch viel zurückgegeben und habe nie daran gedacht, den Verein zu verlassen, auch wenn das ein oder andere Angebot kam. Für mich war klar, mein Herz schlägt blau-weiß und das wollte ich auch nicht mehr ändern und deswegen bin ich einfach stolz, so erfolgreich auch gewesen zu sein mit meinem Team und solche Leistungen abgerufen haben zu können.
Kannst ja gerne mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wer hat denn da mal so angeklopft, wo du gesagt hast, krasses Angebot, aber du bist halt blau-weiß?
Ja, damals zum Beispiel war es Paderborn mit Stefan Effenberg und Sören Osterland war der Co-Trainer. Die hatten schon mal angefragt, ob ich kommen möchte. Also ich war auch in Paderborn zum Gespräch. Also es war schon die Verbindung da. Aber man hat 2-3 Nächte dann drüber geschlafen. Es waren trotzdem tolle Gespräche, auch mit Stefan Effenberg. Für mich war relativ schnell klar, nee, du hast dir jetzt in Magdeburg was aufgebaut und das möchtest du nicht einfach so wegwerfen. Und deswegen habe ich schnell abgesagt dann dort und mich weiter auf den 1. FC Magdeburg konzentriert. Auch nach dem Abstieg aus der zweiten Liga gab es ein Angebot aus Südkorea. Es hätte dann auch ins Ausland gehen können, aber da war gerade meine Tochter geboren. Und wie gesagt, für mich war klar, blau-weiß und so soll es auch bleiben. Und der ein oder andere Verein kam schon noch dazu, aber wie schon gerade erwähnt, für mich ist es wichtig gewesen, dann das durchzuziehen beim 1. FC Magdeburg und die Erfolge mit dem Verein zu feiern.
Auf und neben dem Rasen, das gilt für dich ja ganz besonders. Wenn du es so wirklich Revue passieren lässt, wie wichtig ist dir der FCM in deinem Leben, wenn du auch so wirklich insgesamt zurückschaust?
Ja, sehr, sehr wichtig. Also ich hätte nie gedacht, dass ich so einen Verein finde, der mir so einen Rückhalt gibt, der mich so unterstützt und wo ich einfach den Spaß am Fußball wiedergefunden habe. Ich hatte ja eine schwierige Zeit vor im 1. FC Magdeburg und deswegen bin ich da einfach unheimlich dankbar, dass meine Karriere so noch gelaufen ist, dass wir da als gemeinsame Truppe da solche Erfolge gefeiert haben und wir einfach da mit den Fans zusammen auf dem Platz dann auch alles abgerissen haben, kann man ja schon mal so sagen. Ne? Also die ersten Jahre waren sehr, sehr erfolgreich. Wir waren immer oben dabei und deswegen, also ich bin einfach stolz, ein Teil gewesen zu sein und werde da immer Gänsehaut kriegen, wenn ich an die Zeit zurückdenke.
Was war so das Prägendste, was du erlebt hast in den ganzen Jahren?
Ja, das habe ich schon öfter gesagt. Das absolute Highlight war natürlich der Aufstieg in Offenbach. Also das war schon, wenn ich daran denke, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Ne? Das ist schon sensationell. Wir als Truppe, wie wir da 2 Tage vorher hingereist sind. Am Spieltag hast du beim Frühstück schon, hat keiner mehr gesprochen. Wir waren aufgeregt. Wir haben wir haben uns auf dieses Spiel gefreut und haben das am Ende auch gewonnen, haben das endlich geschafft, den ersten FC Magdeburg wieder in Profifußball zurückzubringen. Und deswegen, also das war schon mit dem Abpfiff, also da sind alle Dämme gebrochen, das war schon sensationell und ja, einfach eine Freude, dann auch dabei gewesen zu sein und so einen Erfolg gefeiert zu haben.
Ist jetzt eine besondere Zeit auch, weil im kommenden Sommer jährt sich zum 10. Mal dann auch. Du erzählst ja genauso, als ob es quasi gestern war. Ja. Ist es wirklich so präsent dann auch im Kopf? Weil viele der Jungs haben es ja auch gesagt, dass es eben unvergesslich war, aber dass sie es eben auch noch genauso im Kopf haben. Hast du noch viele Details wirklich genauso präsent?
Ja, auf jeden Fall. Ob es die Radiomoderatoren von Offenbach waren, ob es die Tore waren. Ja, es ist Fuchsam mit dem Kopf. Das ist ja auch nicht alltäglich. Also ja, man, die Tore werde ich nie vergessen und auch die Offenbach-Fans, die dann das Spiel unterbrochen haben zwischendurch, da sind Krücken auf den Platz geflogen, also solche Details, das merkst du dir einfach. Und natürlich nach Abpfiff, wie wir erstmal als Mannschaft gefeiert haben und dann einfach in den Block gerannt sind und mit den Fans gefeiert haben, also das bleibt auf jeden Fall unvergessen.
Sind das auch so Momente, in denen die sich dann auch so Freundschaften fürs Leben entwickeln?
Ja, auf jeden Fall, also klar ist es dann immer schwierig, die Wege trennen sich natürlich, der eine geht weiter weg, der andere bleibt ein bisschen näher, aber so im Kontakt bleibt man doch schon mit dem einen oder anderen und da entwickeln sich natürlich auch Freundschaften draus. Also was wir in den Jahren erlebt haben, auch wie lange wir als Haufen zusammengeblieben sind, das war schon cool und deswegen, ja, wenn man sich sieht, freut man sich, sich zu sehen und auch man ist in regen, also im Austausch, auch über WhatsApp, wenn man sich nicht sieht, ne?
Du hast gerade von den Toren Offenbach gesprochen, auch von anderen Torschützen. Was war denn dein schönstes Tor?
Ja, es ist immer schwierig, aber na klar, das schönste Tor war, glaube ich, war das mit der Hacke gegen Halle. Ja, also es war so, was soll ich sagen? Also es war keine Absicht, kann man ja einfach mal so sagen. Der Ball kam, ich bin mit dem Kopf nicht wirklich hingekommen und habe dann irgendwie den Fuß noch hochgerissen und war schon ein cooles Tor dann und gerade im Derby dann so ein Tor zu schießen, das war für mich eins der schönsten, aber natürlich auch die Seitfall- und Fallrückzieher-Tore, Tor des Monats, also wie du schon vorhin gesagt hast, ja, das war immer mal das ein oder andere schöne Tor dabei.
Und dein wichtigstes?
Ja, das Wichtigste, ich war immer so, der in der Liga dann in den Spieltagen getroffen hat, dann am Entscheidenden haben die anderen dann immer getroffen, was ja auch gut war, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir, wo wir in Hertha dann den ersten Platz sicher gemacht haben, dass ich dann bei Hertha 2 da einen Doppelpack gemacht habe und das waren schon, glaube ich, wichtige Tore, um einfach diesen ersten Platz abzusichern.
Ist ja beim Torjäger immer so ein bisschen zwischen Fluch und Segen manchmal. Also ihr werdet, würde ich jetzt mal so sagen, also auch auf das Torjäger-Dasein allgemein angesprochen, natürlich sehr stark auch an den Toren gemessen. Und das ist dann so, dass sich Situationen innerhalb von 2 Wochen ändern können. So, du kannst 4 Wochen getroffen haben, wenn du 3 Wochen danach nicht triffst, ist sofort der Fokus so komplett bei dir. Was empfindest du, wenn du ein Tor schießt, auch selber als Torjäger, weil du das ja wirklich bei dir, du bist ja der klassische Vertreter eines Torjägers, einfach so drin ist, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, es ist natürlich eine pure Freude, gerade wie du schon sagst, wenn man mal 3, 4 Spiele nicht getroffen hat, da ging es ja bei mir immer schon los, dann wurden die Minuten schon gezählt und deswegen war das immer pure Freude, ja auch eine gewisse Erleichterung am Anfang noch. Umso mehr Tore es wurden, ja, umso mehr ist das dann auch abgeprallt an mir. Also am Anfang hat man sich schon sehr damit immer beschäftigt, wenn man das Tor mal nicht getroffen hat, auch wenn es nur 2 Spiele waren. Dann hat man sich schon gefragt, hä, was soll der Quatsch jetzt? Man hat vor 2 Spielen noch getroffen, man darf auch mal das Tor nicht treffen. Aber ja, also wie gesagt, wenn der Ball dann drin ist, mit den Fans zu feiern, das sind Emotionen, die möchtest du nicht missen. Und das war einfach sehr, sehr schön. Und es waren ja viele Tore und deswegen konnte ich auch viel Freude raushauen.
Ja, du sagst es gerade, medial, ja, dieses Minutenzählen, das weiß ich, dass dir das eben auch gar nicht gefallen hat und dass sich das ziemlich schnell auch genervt hat, weil ich immer so den Eindruck hatte, dass da so ein Ungerechtigkeitsgefühl eben auch in dir hochkam, so nach dem Motto, naja, im Prinzip kann man nicht an jedem Spieltag treffen. Du hast gerade gesagt, so natürlich, du hast sehr viele Tore gemacht, deshalb kam das nicht so oft vor. War es dann trotzdem, wenn denn dann das mal wieder in bestimmten Medien vielleicht aus- oder breit getreten wurde, so eine bestimmte Genugtuung zu zeigen, ja, guck mal.
Ja, auf jeden Fall. Also weiß ja, wie schon gesagt, relativ schnell immer losging bei mir, dass die Minuten gezählt wurden. Und ja, wenn du dann doch mal in die Zeitung geschaut hast und einen Artikel gelesen hast und dann in dem Spiel da drauf getroffen hast, dann ging mir auch so innerlich ein Grinsen, hast du dann eine Befriedigung gehabt, einfach, dass du das Tor gemacht hast und der Presse dann gezeigt hast, so, könnt ihr euch wieder hinsetzen, beruhigt euch, jetzt könnt ihr wieder zwei Spiele zählen und dann könnt ihr wieder was sagen.
Hast du da so eine Lieblingsschlagzeile, die dir auch vielleicht sofort einfällt, wenn du so drüber nachdenkst?
Boah, das ist schwierig. Also jetzt nicht auf die Schnelle, also kann ich dir gar nicht sagen, weil viel habe ich nicht gelesen. Man hat dann immer nur viel gehört von den anderen, aber jetzt eine spezielle Schlagzeile kann ich dir gar nicht wiedergeben.
Zum Thema Schlagzeile kommen wir natürlich noch ein bisschen später dann auch. aus deiner Sicht, was zeichnet ein Torjäger aus? Was braucht ein Torjäger?
Ja, erstmal einen richtigen Riecher. Ja, also es ist immer wichtig, dass ein Torjäger an der richtigen Stelle steht. Bei mir war es sehr, sehr wichtig, dass ich viel Unterstützung von meinen Mitspielern hatte. Also gerade mit den Flanken war ich auf meine Mitspieler angewiesen und ja, lief ja auch sehr, sehr gut. Wir haben das sehr, sehr gut gemacht. Aber na klar, du musst in die Räume laufen, du musst in der Box präsent sein als Stürmer und ja, dann auch mal das Näschen haben dafür, um zu wissen, wo der Ball hinkommt, um dann einfach da auch richtig zu stehen.
Und was bei dir ja auch extrem auffällig ist und war, du brauchst wirklich wenig Chancen. Du bist einfach da und du machst die Bälle dann auch rein. Das ist ja alles andere als selbstverständlich. Wie hast du da so ein Geheimrezept gehabt, dass du es einfach diese Handlungsschnelligkeit, dass du gesagt hast, komm, da ist der Ball, sofort nicht drüber nachdenken, sondern sofort da sein in diesen Räumen und dann auch sofort abschließen? Oder was kannst du quasi auch angehenden Torjägern mitgeben, was da wichtig ist, um eben auch so abschlussstark zu sein?
Ja, gerade bei den Flanken, ich hatte ja eine gewisse Größe, das ist schon mal ein Vorteil gewesen. Also man war öfter größer als der Gegenspieler und ja, wir haben im Training dann auch sowas geübt, viele Flanken, und dann wissen halt auch die Mitspieler, ja, welche Höhe sie die Bälle schlagen können. Das ist erstmal ein gewisser Vorteil, klar. Aber ja, du brauchst halt dieses Näschen, diesen Killerinstinkt, dann als Stürmer da zu stehen, wo der Ball hinkommt, und wenn du ihn hast, dann ja, einfach situativ die richtige Entscheidung zu treffen. Und ja, das ist mir doch relativ oft gelungen und ja, deswegen war ich da auch sehr, sehr glücklich drüber.
Ist es was du dann auch einfach in dir hattest, so? Weil manche haben ja auch immer wieder gesagt, dass du manche Dinge, bestimmte Dinge gar nicht so richtig lernen kannst oder trainieren kannst. Die hast du einfach. Dass es manchmal so eine Mischung ist auf ja, dieses wirklich das Tor unbedingt wollen und einfach wirklich diese Intuition.
Ja, auf jeden Fall. Also klar, wie gesagt, du trainierst es halt viel. Gerade als Offensivspieler stehst du oft in der Box, hast viele, viele Abschlüsse. Aber du brauchst halt auch dieses Näschen, dann an der richtigen Stelle zu stehen. Und das gehört einfach dazu. Und ja, deswegen war mein Näschen immer, also sehr, sehr oft richtig und stand an der richtigen Stelle.
Im Sport ist es ja trotzdem so, es geht nicht immer in eine Richtung, sondern auch mal in die andere Richtung, auch individuell. Wenn du denn dann mal ein Tief hattest, wie hast du dich persönlich draus befreit? Also so auch gerade mental. Wir hatten jetzt schon in den vergangenen Folgen auch zuletzt mit Alex Neuenberger mal das Thema, wie er auch mit Rückschlägen umgegangen ist, auch mit Philipp Hercher. Wie war es bei dir?
Ja, also ich habe mir dann oft Rat erstmal von den Trainern geholt, ja, und auch zu Hause von der Familie, von meinem Schwiegervater, der auch früher Fußball gespielt hat, und ja, man hat dann drüber gesprochen, man hat das ausgewertet, man hat geguckt, was man besser machen kann, und ja, auch gerade, es ist ja meistens dann eine Kopfsache, weil wenn man dann den Ball wieder reinhaut, dann sieht man ja oft oder meistens, dass es dann auch wieder geht, und ja, man hat sich, also bei mir war es so, ich habe mir dann oft das Selbstvertrauen wieder im Training geholt, habe dann nach dem Training halt auch mal noch den ein oder anderen mal flanken lassen und ein paar Abschlüsse gemacht, um einfach dieses Gefühl, dass der Ball im Netz ist, wieder zurückzubekommen, und ja, dann lief das ja eigentlich relativ gut bei mir. Also es war ja nicht wirklich immer lange. Es gab vielleicht mal eine Phase, wo es dann doch mal über 8, 9 Spiele war, glaube ich. Aber auch da bin ich wieder rausgekommen. Deswegen, also bei mir war es so, dass ich halt das dann im Training mir wieder geholt habe, um dann auf das Spiel zurückzugeben.
Du hast die besondere Saison, das besondere Erlebnis Relegation gegen und in Offenbach schon angesprochen. Wie hast du die Saison eigentlich erlebt? Weil es war ja dieser große Moment, der Bundesliga Bautzen 6:0-Sieg, das war ja so ein bisschen der Turnaround. Aber wie hast du das insgesamt, welche Gedanken hast du noch an die Saison, als ihr reingegangen seid? Jens Hertel kam neu dazu als Trainer, Andreas Petersen, absolute Vertrauensperson für dich auch, ist gegangen. Wie hast du so diesen Wechsel zum einen erlebt und wie hast du dann auch insgesamt die Saison erlebt?
Ja, war ehrlich für mich erstmal extrem schwierig, also weil Andreas Petersen ja schon wie ein zweiter Vater für mich war und er mich da auch mit nach Magdeburg geholt hat und war für mich erstmal nicht zu begreifen, dass er gegangen ist. Aber mit Jens Hertel kam dann ein Trainer, wo ich auch schnell gemerkt habe, er hat zwar viel verlangt, aber er hat mir dann auch viel zurückgegeben. Und da war auch schnell einfach ein Vertrauen da. Und deswegen konnte ich das auch schnell umsetzen und auch diesem Trainer dann vertrauen. Wie ich ja schon mal gesagt habe, den beiden bin ich unheimlich dankbar. Sie haben mich auf den richtigen Weg gebracht und meine Karriere gefördert. Und deswegen war das einfach schon gut, dass ich dann gleich so unter Jens Hertel da auch Fuß gefasst habe und gemerkt habe, okay, er vertraut weiter auf mich, er gibt mir das Vertrauen, ich kann weiter meine Tore schießen und dann meine Spiele machen.
Ihr seid trotzdem nicht so gut reingestartet und dann aber der sprichwörtlich geplatzte Knoten in Bautzen. Wie lief es davor direkt und wie kam es dazu, dass dieser Knoten dann genau dort geplatzt ist?
Ja, ich glaube, wir hatten die ersten 3-4 Spiele waren gar nicht so schlecht und dann kamen wir in so eine kleine Krise rein. Und dann weiß ich noch, vor dem Bautzen-Spiel hatte ich ein Gespräch mit dem Trainer und er hat gesagt, ich werde dich jetzt gegen so nach dem Motto gegen Bautzen nochmal bringen. Es ist so ungefähr deine letzte Chance. Also so extrem war es jetzt nicht, aber so ungefähr. Und gegen Leverkusen machst du dann mal eine Pause, weil wir dann das DFB-Pokalspiel hatten. Und dann kam dieses Spiel und das haben wir ja sehr erfolgreich bestritten. Ich konnte mich auch wieder in die Torschützenliste eintragen und bin dann nach dem Spiel gleich in das Gespräch mit Jens Hertel gegangen und habe ihm gleich mitgeteilt, dass ich bitte doch das DFB-Pokalspiel von Anfang an bestreiten möchte, was ich dann auch durfte. Aber da sieht man schon, dass das dann irgendwie so dieser Turnaround war, wie du schon gesagt hast, dass wir ab da, auch das DFB-Pokalspiel war ja eine klasse Leistung von uns und ab da haben wir dann die Spiele gewonnen. Ich glaube, danach war gleich das Spiel gegen Jena, was wir souverän gewonnen haben. Und so hat sich das dann in der Saison fortgesetzt. Also ich glaube, wir hatten 11 Punkte Rückstand am Anfang dann. Und die haben wir dann am Ende aufgeholt und sind dann souverän Meister geworden.
Ja, das ist ja das Reizvolle am Fußball. Ja. Man kann sich manchmal gar nicht erklären, wie man denn in den Flow kommt. Aber ihr wart dann drin und was auch interessant ist, das wissen vielleicht ja nicht alle, in diese Relegation seid ihr als krasse Außenseiter eigentlich gegangen, weil Offenbach eben eine richtig starke Saison gespielt hat und haben sie aber einen Verein kennengelernt, der das dann nicht so gesehen hat wie die Offenbacher und hattest du das Gefühl, dass sie vielleicht sogar überrascht waren, wie mit welcher Wucht ihr auch aufgetreten seid, weil ich glaube gerade vor diesem Publikum, in diesem Heimspiel, diese Lautstärke. Ich war selber nicht dabei und bekomme aber Gänsehaut, weil ich einfach viele Bilder schon gesehen habe und mir das im Ansatz vorstellen kann, dass das ja auch was mit dem Gegner wahrscheinlich macht. Hattest du das Gefühl, dass sie vielleicht sogar ein bisschen überrascht waren von der Art, wie ihr spielt auf der einen Seite und von dieser Wucht, die die Symbiose so zwischen Mannschaft und Fans auch gegeben hat?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, als Offenbach im Spielertunnel stand und dann rausgekommen sind, dann kam schon erstmal der kleine Schreck, was doch hier für eine Stimmung kam. Also ich dachte auch, wow, was ist hier los? Das ist ja Wahnsinn. Und du brauchtest keinen mehr motivieren, gerade bei uns. Also wir waren bei 100%, wenn nicht sogar weit drüber. Und das Gute war, glaube ich, auch, dass Offenbach schon 6-7 Spieltage vor Ende Meister geworden ist und da so ein bisschen die Luft raus war und sich dann nochmal zu motivieren, ich glaube, ist auch nicht so einfach. Sie waren natürlich überrascht, wenn wir einen Zweikampf geführt haben, waren auf einmal dann gab es eine kleine Rudelbildung, dann waren von uns 3-4 Leute da und haben gepusht und die Fans von außen, also wie gesagt, so eine Stimmung wie bei diesem Heimspiel habe ich nie wieder erlebt. Also das war sensationell, fantastisch. Also wie gesagt, die Gänsehaut, die steht. Wenn man jetzt Bilder hätte, könnte man das zeigen. Klar, ich denke schon, dass Offenbach nicht damit gerechnet hat. Ja, einfach, dass wir so rauskommen, dass wir so eine starke Mannschaft sind, dass wir so als Team auch agieren. Und deswegen war gerade das Heimspiel war Wahnsinn.
Du hast auch gesagt, ihr seid ja zwei Tage vor dem Spiel dann angereist. War es für euch dann so, auch hast du ja gesagt, dass es dann total still war beim Essen, aber wenn man zwei Tage davor da ist, ist es dann irgendwann so der Moment, in dem man das Gefühl hat, dass der Uhrzeiger vielleicht sogar rückwärts tickt, weil es ewig wirkt, oder ist es wie im Film, dass es relativ schnell geht? Wie war es bei euch?
Ich muss sagen, wir hatten ja tolle Unterhaltung. Der ein oder andere Spieler hat sich doch was einfallen lassen. Also man hat den ersten Tag gar nicht gemerkt, dass da jetzt so ein Endspiel ansteht. Ob es Butzi war, der einfach das Zimmer verwüstet hat von anderen Mitspielern oder so. Oder ob es beim Essen war, wo der Salzstreuer dann mal aufgedreht wurde, dass dann doch ein bisschen mehr Salz aufs Essen bei dem einen oder anderen gegangen ist. Also diese Lockerheit war da. Aber mit diesem Spieltag war sofort der Fokus da. Du hast beim Frühstück gemerkt, der eine oder andere hat nicht so viel gegessen, weil er doch ein bisschen mehr aufgeregt war, gerade die jungen Spieler. Aber es war eine Anspannung da und eine Vorfreude. Und das haben wir dann, glaube ich, auch auf dem Platz sehr, sehr gut umgesetzt.
War das auch wirklich euer Erfolgsrezept, dass es genau diese Mischung war, dass da keiner irgendwie böse war, sondern eher alle, ich kann es mir richtig vorstellen, bei dem Salzstreuer, alle miteinander gelacht haben und das verstanden haben, also dass ihr auch so auf einer Wellenlänge wart dann auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann aber, wenn es auf den Rasen ging, jeder für den anderen genau gewusst hat, worauf es ankommt?
Ja, auf jeden Fall. Also wir waren nicht 11 Spieler, wir waren alle, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber die 20 Spieler oder 22 Spieler, die wir waren, jeder hat es jeden gegönnt und das hat man halt auch gesehen. Also ob es bei Ligaspielen war oder dann auch in dieser Relegation, wenn man nach unseren Toren einfach mal unsere Bank gefilmt hat, ob es Schlosser war, ob es Steini war, wie die ausgerastet sind. Also das war einfach als Team sehr, sehr wichtig, dass wir so zusammengehalten haben, weil sonst hätten wir, glaube ich, nicht diesen Erfolg gefeiert.
Du bist ja ein selbstbewusster Spieler gewesen, auch ein sehr erfolgreicher Torjäger. Hättest du trotzdem, als du zum FCM gekommen bist, damit gerechnet, so einen Weg gehen zu können?
Ganz ehrlich, auf gar keinen Fall. Also ich war einfach froh, dass ich nach der Pause, nach dem ganzen Hin und Her mit Halberstadt, dass ich beim 1. FC Magdeburg war, dann hattest du so ein großes Stadion, das war ja am Anfang noch nicht ganz so voll, also da waren ja noch 5.000 bis 7.000 Zuschauer da, also das war für mich aber schon sensationell, das hat man ja vorher schon so ein bisschen mitbekommen immer, dass das doch schon schön ist, in diesem Stadion zu spielen, vor einer großen Kulisse und dass man dann das selbst in den blau-weißen Farben erlebt hat und dann so einen Weg geht, also das hätte ich nie gedacht und wie gesagt, da bin ich auch sehr, sehr stolz und froh drüber, dass es so funktioniert hat und dass ich nochmal zweite Liga spielen durfte.
Ja, du hast gerade angedeutet oder vorhin auch schon angedeutet, dass die Zeit davor nicht so einfach war. Wenn du nochmal so zurückblickst, was hat beim FCM den Unterschied ausgemacht, beziehungsweise wie war es davor? Warum hat es so ein bisschen gehakt, dass dieser sprichwörtliche Knoten, den wir eben schon beim Bautzenspiel angesprochen haben, bei dir persönlich dann auch beim FCM geplatzt ist? Warum war es davor schwierig für dich?
Ja, war natürlich alles nicht so einfach. Ich habe ja bei Rot-Weiß Erfurt die ganze Jugend durchlebt, wollte dann den nächsten Schritt machen und bin dann über einige Vereine dann irgendwann in Torgelow gelandet, wo ich dann schon dachte, jetzt wird es wahrscheinlich schwierig. Dann kam zum Glück der Anruf von Andreas Petersen, der mich dann damals nach Halberstadt geholt hat. Und da lief es ja dann schon in die erste Saison unter ihm, lief es schon sehr, sehr gut. Also ich habe meine Tore gemacht und dachte, okay, vielleicht geht ja da in der Richtung doch nochmal was. Und dann ist Andreas Petersen gegangen und dann war ich erstmal sozusagen alleine wieder in Halberstadt und hatte dann das Angebot von RB Leipzig bekommen, wo mich dann Halberstadt nicht gehen lassen wollte. Und dann ging das bis vors Gericht. Das hatte sich dann auch wieder erledigt mit Leipzig. Und das war schon so eine Phase, wo du dir gedacht hast, boah, jetzt musst du wahrscheinlich eine andere Schiene gehen, Fußball wird es wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe mich dann fit gehalten bei der Traditionsmannschaft von Rot-Weiß Erfurt, also die haben zum Glück immer alle zwei Wochenenden immer auf dem Dorf gegen eine erste Mannschaft gespielt, wo ich dann immer mal mitspielen durfte. Was natürlich auch wichtig war, um einfach ein bisschen Spielpraxis zu bekommen, auch wenn es Kreisligamannschaften waren, es war einfach gut, auf dem Platz zu stehen. Und dann war einfach der Anruf, den ich lange erwartet hatte von Andreas, dass sie mich gerne nach Magdeburg holen wollen und mit Mario Kalnick zusammen und bin dann froh, dass es dann im Winter geklappt hat und ja, dann ging ja die Geschichte los und bin unheimlich stolz und dankbar, dass das alles nochmal so gelaufen ist.
Ja, der Wechsel zum FCM und die Rückkehr zu Andreas Petersen, du hast schon gesagt, wie eine Vaterfigur, wie läuft auch heute noch euer Austausch?
Ja, wir haben regelmäßigen Kontakt, er war jetzt auch schon das ein oder andere Mal in Schöningen beim Spiel, also wir sind da im Austausch und wie gesagt, ich bin ihm da sehr, sehr dankbar und freue mich natürlich auch, dass er mich da auch weiter so unterstützt und ja, mir weiter auch Tipps gibt, auch fürs Berufsleben und so, also für den Alltag. Also er ist, wenn ich ihn anrufe, dann geht er ran, dann ist er da und hilft mir auch bei Fragen.
Du bist in Erfurt ja groß geworden. Wer waren so damals deine sportlichen Vorbilder?
Meine sportlichen Vorbilder damals? Da ich ja großer Borussia Dortmund-Fan bin, war das dann so, hat man da immer hingeguckt, da gab es damals schon so einen Jan Koller und Marcio Amoroso und Thomas Rosicki, so, das waren so meine Highlight-Spieler, klar, als Dortmund-Fan und deswegen hat man da auf die hochgeschaut, ne, weil ja Jan Koller so ein bisschen breiter natürlich, aber von der Größe so schon die selbe Statur hatte und deswegen hat man gesagt, na, vielleicht kriegt man das auch mal so hin.
Das hat schon ganz gut gepasst mit Jan Koller und der Größe.
Ja,
das
stimmt. Genau. Ja.
Was war so dein wertvollstes Trikot, das du mal getauscht hast, weil da gab es ja auch mal ein DFB-Pokalspiel dann gegen Borussia Dortmund,
ja? Ja, genau. Ich habe, danke an meine Mama, die war früher in der Schule mit der Mama von Marcel Schmelzer. Und über Marcel Schmelzer habe ich dann einmal das Trikot von Robert Lewandowski mit Unterschrift und von Erling Haaland bekommen. Also das sind schon so Highlight-Trikots, die ich bekommen habe. Aber ja, was für mich ganz besonders ist, ich habe von vielen Ex-Kollegen habe ich immer das Trikot von denen am Ende bekommen, immer mit einem Spruch drauf und das sind so schon Highlights und zeigt mir auch, dass wir als Team super funktioniert haben und wenn man dann die Sprüche so liest, dann ist schon eine schöne Erinnerung, die man sich dann auch gerne immer mal wieder anguckt.
Ja, das sind ja wirklich besondere Trikots, ist gar nicht so einfach, sie aufzubewahren. Wie bewahrst du sie auf? Hast du da wirklich Rahmen oder ist es ein bisschen schwieriger, weil du hast ja nicht das alleinige Recht wahrscheinlich der Bestimmung, wo sie dann genau aufgehängt werden könnten.
Genau, ich habe erstmal so eine breitere Kleiderstange in so einem Abstellraum bekommen, der offen ist, wo man die Trikots auch schön sieht. Da habe ich die jetzt erstmal hingehangen, es sind doch schon sehr, sehr viele. Aber natürlich werde ich mir da noch ein bisschen was einfallen lassen, wenn die Chefin zu Hause das dann erlaubt, mal das ein oder andere Trikot irgendwo hinzuhängen, das kriegt dann schon nochmal einen besonderen Platz.
Das klingt nach harten Verhandlungen,
ja? Ja, das wird nicht einfach. Mal gucken, wie die ausgehen.
Kommen wir so zur nicht so schön für dich Phase insofern, als dass es so diesen Endpunkt beim FCM, den ersten, markiert hat nach der Saison 2021. Hast du den FCM verlassen? Wie war das für dich, als der Moment klar war, dass du das FCM-Trikot nicht mehr tragen wirst?
Sehr, sehr schwierig. Also ich hatte das Gespräch mit Christian Tietz und Ottmar Schork und danach habe ich mich in mein Auto gesetzt und habe erstmal bitterlich geweint, weil ich immer dachte, meine Karriere geht in Magdeburg zu Ende und war halt schon traurig, enttäuscht, aber wusste auch irgendwie ein bisschen, dass das kommt, weil doch unter Christian Tietz eine andere Spielweise herrscht und ich da nicht so wirklich reinpasse. Aber trotzdem war es erstmal natürlich ein Schock und hat mich geärgert. Aber ich hatte dann schon schnell den Gedanken, du willst jetzt noch nicht aufhören mit Fußball und wollte dann schon noch einfach, um nochmal das Gefühl zu bekommen und auch dich vielleicht ein bisschen abzulenken vom 1. FC Magdeburg, nochmal eine andere Herausforderung zu suchen.
Ja, du bist dann zum BFC Dynamo gegangen. Warum ging es nach Berlin?
Ja, der erste Gedanke war, ich wollte nicht mehr so weit weg von zu Hause, wollte schon bei der Familie in der Nähe bleiben und der BFC hat sich extrem bemüht, gerade Christian Benbenek war bei mir zu Hause, wir haben tolle Gespräche geführt, gut, ich glaube, ein Gespräch bei ihm hatte gereicht, also er hatte mich sofort überzeugt, war da bereit, ja, für ihn da in den Kampf zu ziehen, also das waren schon coole Gespräche und deswegen war mir dann relativ schnell klar, dass ich dann doch nochmal zum BFC gehe und dort nochmal Fußball spiele und Tore schieße.
Das erste Mal in einem anderen Trikot nach so langer Zeit mit anderen Rücknummer. Wie war es, als du das erste Mal das übergestreift hast? Hat es sich irgendwie falsch angefühlt, oder?
Ja, war schon komisch, weil es auch dieses Weinrot-Weiße war und habe mich auch ein bisschen geärgert, dass eine Woche vorher einen Spieler verpflichtet hatten, der die Rücknummer 11 genommen hatte. Deswegen musste ich dann die 9 nehmen. Das tat schon mal kurz weh. Aber wie gesagt, wir hatten dann wieder in der Kabine auch, es war eine tolle Truppe. Es hat gepasst, also das habe ich gleich von Anfang an gemerkt und war froh, dass ich diesen Schritt nochmal gemacht habe, dass ich nochmal einen anderen Verein gewählt habe, weil wir auch eine Harmonie in der Truppe hatten. Das war fast ähnlich wie beim 1. FC Magdeburg und es war ja auch fast so erfolgreich wie beim 1. FC Magdeburg, nur dieses Relegationsspiel sollte diesmal in die andere Richtung gehen.
Ja, eine andere Relegationserfahrung. Berichte mal, wie das war, weil du quasi wirklich beide Seiten jetzt kennst. Also über diese Relegation braucht man, glaube ich, gar nicht so viele Worte verlieren, dass es an sich sich nicht gehört, wenn man eine Liga gewinnt und dann nochmal weitere Spiele bestreiten muss, in denen dann entschieden wird, wer wirklich aufsteigt. Allein wenn ich das jetzt so sage, fühlt sich's falsch an.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, du arbeitest eine ganze Saison, holst dir dann die Meisterschaft und musst dann so ein Relegationsspiel oder zwei Relegationsspiele spielen, wo einfach die Tagesform abhängig ist und das kann dann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Und für mich war es einfach grauenvoll, dann auch mal die andere Seite zu erleben, weil wir einfach so eine starke Saison gespielt haben, so gut als Team funktioniert haben und mit diesen zwei Spielen mir alles kaputt gegangen ist. Und das sollte man schnellstmöglich, wie gesagt, habe ich ja schon öfter gesagt, überdenken, dass wir diese Relegation nicht mehr spielen müssen, weil Meister müssen aufsteigen.
Komplett richtig, sehe ich ganz genauso. Wie lange dauert es denn dann auch wirklich den Fokus wieder in die neue Saison mitzunehmen, insofern, dass du dann auch das oder ihr alle das dann abstreifen konntet und euch dann wieder gefangen hattet?
Ja, es hat schon länger gedauert, weil ja noch dazu kam, dass unser Trainer ja auch noch entlassen wurde. Also, dass wir dann einen neuen Weg gegangen sind, war schon schwierig, erstmal sich wieder zu motivieren. Aber ja, dann mit der Vorbereitung, wo du dann angefangen hast mit dem neuen Trainer, hat der schon wieder so ein bisschen das Feuer entfacht, hat uns wieder ein bisschen zurückgeholt, war dann nicht ganz so erfolgreich, aber trotzdem wollte jeder wieder Fußball spielen und nochmal neu angreifen, aber hat dann nicht mehr ganz so gut funktioniert das Jahr.
Aber auch selbst während der Zeit, als du beim BFC warst, hat dich der FCM nicht losgelassen. Im Herbst 21 gab es das große Abschiedsspiel zwischen den Beckus Allstars und dem FCM. Das Stadion war voll, die Emotionen waren riesig. Nimm uns nochmal mit, wie hast du das erlebt? Also da war ich auch dabei und auch da gibt es schon wieder die Gänsehaut.
Ja, also es war schon eine große Ehre, so einer zu sein oder der zu sein, der ein Abschiedsspiel bekommt. Ich glaube, das gab es vorher noch nicht. Deswegen war es erstmal eine große Ehre für mich. Und dann war ich halt gespannt erstmal, wie das überhaupt angenommen wird. Wir hatten erstmal die Haupttribüne aufgemacht und Mario Kainik hatte dann gesagt, du kriegst dein Abschiedsspiel. Und Ottmar Schork hat das ja dann auch mit unterstützt. Also das war ja dann so ein bisschen von Ottmar dann angetrieben und wir haben dann die erste Tribüne aufgemacht, dann die zweite Tribüne, dann die dritte und dann war das ganze Stadion offen. Also war schon krass, das mitzubekommen und dann zu wissen, dass da 18.000 Leute kommen und dich sehen wollen, dein Abschiedsspiel sehen wollen und das war einfach schon mal eine große Vorfreude. Ja, und dann einfach die Jungs wieder zu sehen, die du dann eingeladen hast, mit denen nochmal auf dem Platz zu stehen. War einfach grandios. Es war ein super Abschluss nochmal für mich. Einfach ja, dieses Abschiedsspiel mitzunehmen und auch vom 1. FC Magdeburg. Ich glaube, sie hätten sich auch an dem Tag was Besseres vorstellen können, vielleicht einen freien Tag gehabt, und trotzdem haben sie das ja einfach mitgemacht, und da bin ich auch dankbar, dass wir dann da einfach dieses Spiel nochmal erleben durften. Und ja, dann war ja der grüne Abschluss mit dem Antrag, also hat an dem Tag alles gepasst, und deswegen war es ein gelungener Tag.
Das wäre genau die nächste Frage gewesen. Wie aufgeregt warst du da?
Tatsächlich dachte ich vor dem Spiel, dachte ich schon, boah, das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig und sehr, sehr emotional. Aber in der Situation habe ich dann funktioniert. es lief, also war auch alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Sie hat ja gesagt, das war das Wichtigste, ne? Und deswegen, also es war schon eine Aufregung da, klar, so eine kleine Vorfreude auch, und ja, mit dem Satz dann und mit den ganzen Worten, die ich dann nochmal gefunden habe, auch für die Fans und dem Abschluss war ich sehr, sehr glücklich, also hat alles so gepasst.
Ja, super viele Emotionen, alles unvergesslich mit Sicherheit eben auch. Es war auch super viel Trubel natürlich drumherum. Ich erinnere mich da auch an eine Autogrammstunde vorm Spiel, da war richtig was los, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also das tat mir auch ein bisschen leid, dass dann nicht alle drangekommen sind. Damit hat ja keiner rechnen können, dass dann so viele Leute da Autogramme wollten. Obwohl, eigentlich schon, konnte man mit rechnen, ne? Weil waren ja doch schon viele alte Spieler da und die wollte jeder nochmal sehen. Und deswegen, ja, war schön, aber wie gesagt, ich hätte gerne auch jedem noch ein Autogramm gegeben, die keins bekommen hatten.
Es war ja dann auch eine besondere Situation, weil Jens Hertel und Andreas Petersen dann nochmal die Trainer waren, der Beckers All-Stars, und da gab es dann nochmal die Kabinenansprache. Wie war das für dich, für euch dann nochmal so?
Sehr lustig, also selbst Jens Hertel hat gelacht, also man kennt ihn ja immer sehr, sehr ernst, aber auch bei dem Spiel hat er natürlich seine Aufstellung gemacht, hat auch seine Ansprache gehalten, so wie sich das gehört, aber es war natürlich alles locker und wir haben viel gelacht, viel Spaß gehabt und ja, es war einfach eine große Freude, dass alle da waren und ja, da bei meinem Abschiedsspiel dabei waren.
Ja, du hast eben auch viele alte Weggefährten, mit denen du selber zusammengespielt hast, wieder getroffen. Mit wem hast du eigentlich besonders gern zusammengespielt in all den Jahren?
Ja, es war schon die Truppe, mit der wir in die dritte Liga aufgestiegen sind, gerade Nils Butz, Christopher Handke, Felix Schiller, Lars Fuchs, also Nico Hamann, ich möchte jetzt hier nicht alle aufzählen, aber ich meine, die ganze Mannschaft, das war schon ein eingeschworener Haufen, und wir haben das gelebt auf und neben dem Platz, also wir haben auch so viel privat gemacht, und deswegen, also das waren schon so die Jungs, die man nicht mehr vergessen wird.
Du hast vorhin erzählt, dass du dich zwischendrin bei der Traditionself von Rot-Weiß Erfurt fit gehalten hast. Für die Traditionself des FCM hast du auch schon mal gespielt. Stil echt gleich 5-mal genetzt zum Debüt. Ist es tatsächlich eine Mannschaft, für die du dir vorstellen könntest, dann auch nach deiner aktiven Karriere regelmäßig zu spielen?
Auf jeden Fall. Also ich freue mich da auch drauf. Also hatte jetzt das Vergnügen, schon einmal mitspielen zu dürfen, und ja, habe da richtig Lust drauf und möchte natürlich dann, wenn ich meine aktive Karriere beendet habe, dann da in der Traditionsmannschaft natürlich gerne weiterspielen. Also vielleicht jetzt sogar schon im Winter das ein oder andere Hallenturnier mitspielen. Da gab es schon mal das ein oder andere Gespräch. Gucken wir mal, wie das dann am Ende umgesetzt wird. Aber auf jeden Fall möchte ich dann da weiter Fuß fassen und weiter Tore schießen. Vielleicht können wir die ja dazu zählen noch.
Das wäre dann nochmal eine extra Statistik, stimmt. Steht bisher bei einem Spiel und 5 Toren, liest sich auch gut. Mit Jürgen Brennig hast du da auch einen ehrgeizigen Teamchef und, wie ich auch gehört habe, einen sehr hartnäckigen. Also er hat auch schon sehr früh angefragt.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben regelmäßig Kontakt. Er fragt immer mal, wie es aussieht. Ja, wenn es passt, bin ich sehr, sehr gerne dabei. Nur aktuell ist es immer ein bisschen schwierig mit eigenem Spiel. Dann der FCM spielt ja auch am Wochenende. Und ja, wenn, also wie gesagt, wenn es möglich ist, versuche ich das immer umzusetzen und ja, ihm da dann auch ein positives Feedback zu geben.
Ja, Beckus, als wir angekündigt haben, dass du bei uns im Podcast zu Gast sein wirst, gab es super viele Fragen, die natürlich gestellt wurden. Aber es gab vor allem super viel Lob und auch wirklich viel und sehr oft auch ein Dankeschön für einfach deine geleistete Arbeit, deine Identifikation und einfach deine Vereinstreue. Also super, super viel haben wir da bekommen. Wir haben für dich mal ein paar Fanfragen aber parat, die wir natürlich ganz gerne stellen möchten. Der Emil Lix 1965 fragt nämlich, wie findest du den Spielstil des FCM aktuell, so Pro und Contra?
Ja, ich glaube, ist natürlich sehr, sehr erfolgreich. Wird natürlich alles fußballerisch gelöst, was gerade diese Saison sehr erfolgreich läuft. Die Fehler aus der letzten Saison hat man im Großteil abgestellt. Also ja, man kriegt nicht mehr so leichtfertig Tore. Aber natürlich ist das Kontra, das Risiko ist da auf jeden Fall. Also wenn du gerade im Spielaufbau dann den Ball verlierst, dann könnte es natürlich auch mal in die andere Richtung gehen. Aber ich glaube, dass nimmt Christian Tietz in Kauf, weil ja, bisher ist dieser Stil sehr, sehr erfolgreich und deswegen soll man den auch weiter so führen.
Eine Frage von dem Steinlohen ist zum Teil schon beantwortet worden, aber ich möchte gerne trotzdem nochmal stellen. Wie hast du dich entschieden, eben zum FCM zu wechseln? Ist es wirklich vor allem auch mit Andreas Petersen einhergegangen? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, was du schon angedeutet hattest vorhin.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich war bei Halberstädter angestellt und habe da aber, das ging alles vors Gericht und war dann auch nicht mehr beim Training und wie gesagt, habe mich bei der Traditionsmannschaft fit gehalten und hatte dann ja Kontakt mit Andreas Petersen und Mario Kainik, die dann doch schon da intensiv das Gespräch geführt haben und da war ich dann auch ganz, ganz schnell Feuer und Flamme und wollte unbedingt dahin und ja, so lief das dann sehr, sehr schnell dann. Klar, im Winter dann, wo dann die Transferperiode offen war, dass ich dann gleich da hingehen konnte.
Die Frage vom Xbox-Gamer hattest du schon beantwortet, können wir vielleicht ein bisschen ausführen. Da geht es nämlich darum, dein Lieblingsverein außerhalb von Sachsen-Anhalt, du hast gesagt Borussia Dortmund. Die Frage, die wir natürlich ergänzen können, warum?
Ja, also mein Vater war immer FC Bayern-Fan und ich musste mir damals mit 5, 6 schon, wollte ich sagen, ich bin kein Erfolgsfan. Ich suche mir eine Mannschaft aus und damals ist dann Borussia Dortmund bei mir hängen geblieben als kleiner Junge und ja, die habe ich auch nie wieder losgelassen, also immer verfolgt, in guten wie in schlechten Zeiten und ja, da ist man dann doch schon Fan geblieben.
Der Steffen fragt, siehst du dich nach deiner aktiven Karriere auch hauptberuflich wirklich komplett beim FCM und in welcher Position?
Ja, also auf jeden Fall zu 100%. Die Position ist natürlich gar nicht so einfach. Mir macht das eine Menge Spaß im Vertriebs- und Marketing-Team und mir macht es aber auch eine Menge Spaß, mit Kindern zu trainieren und ja, ich hoffe, dass wir dann da einfach vielleicht einen Mittelweg finden oder ja, es geht in die eine oder in die andere Richtung. Das werden, wie gesagt, die nächsten Wochen bringen und man wird dann auch mal Gespräche führen und ja, dann wird es auf jeden Fall hoffentlich beim 1. FC Magdeburg weitergehen, egal in welcher Position, aber ich glaube, wir finden da schon das Richtige.
Ja, da gibt es gerade eine ganz schöne Aktion, Kick It Like Beckos. Da stellst du jede Woche Übungen vor und bist sowieso bei der Fußballschule sehr aktiv.
Genau, also wie gesagt, es macht eine Menge Spaß. Jetzt haben wir uns das mal ein bisschen überlegt oder einfallen lassen und ich glaube, es ist ganz cool, wenn dann doch mal die Übungen ein bisschen genauer erklärt werden, gerade für kleine Kinder oder auch für Trainer, die das einfach ehrenamtlich machen und ja, die eine oder andere Übung noch brauchen.
Der Matthias fragt, wie dein Arbeitsalltag aussieht. Das haben wir schon am Anfang gleich besprochen. Und ob es nochmal möglich wäre, dass du auch nochmal bei der U23 reinschnupperst vielleicht.
Ja, ist natürlich schwierig, muss ich sagen. Gerade weil der erste Mannschaft ja so einen großen Kader hat und dann viele Spieler nach unten kommen. Und wenn ich das machen würde, dann würde ich natürlich gerne auch spielen. Und dann könnte natürlich schwierig werden. Deswegen sag niemals nie. Aber ich bin jetzt auch, glaube ich, wie gesagt, in einem Alter, wo es dann auch langsam dem Ende entgegengeht.
Der Carsten hat einen Vorschlag. Wie sieht es eigentlich mit einem Spiel der Legenden von 2015 aus? Und er spricht ja natürlich ein großes Lob nochmal aus.
Also das liegt nicht in meiner Hand. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir vielleicht die Mannschaft im nächsten Jahr nochmal zusammenbekommen. Ja, ob es auf dem Platz ist oder in einer anderen Aktion. Aber wäre natürlich cool, wenn wir im Stadion nochmal spielen könnten. Ja, da geht der Auftrag Richtung den 1. FC Magdeburg. Mal gucken, was da dann am Ende rumkommt.
Für den Niklas ist ganz interessant, was dich dazu bewegt hat, mit Fußball anzufangen überhaupt.
Ja, ich glaube, ich war früher, also so hat es mir meine Mama erzählt, als Kind ein sehr aktives Kind. Ja, konnte nicht ruhig sitzen, habe ich an meine Tochter übrigens weitergegeben. Ja, die ist auch sehr, sehr aktiv und ist jetzt beim Leichtathletik erstmal. Aber bei mir war es so, ja, wie gesagt, war sehr aktiv und meine Mama hat eine Sportart gesucht, wo ich mich austoben kann. Und ja, da kam der Fußball und der hat mich dann auch nie wieder losgelassen.
Und der Justin findet die Frage ganz spannend. Welches Spiel war denn dein bestes im FCM-Trikot?
ja, hat man ja eigentlich auch schon, ne, mit Offenbach, aber klar, auch die DFB-Pokalspiele waren Highlights oder auch der Aufstieg in die zweite Liga, gerade gegen Köln hier zu Hause, wo wir dann den Aufstieg perfekt gemacht haben mit Jens Lehmann im Tor, Klinker, der dann auch im Zettel geguckt hat nochmal beim Elfmeter. Also das sind so Highlight-Spiele, die auf jeden Fall unvergessen bleiben.
Und unabhängig vielleicht von einem möglichen Spiel in einem Jahr, findet die Sandra auch ganz spannend, was du dir denn zu diesem Jubiläum allgemein wünschen würdest. Ist vielleicht auch in eurer Truppe schon mal drüber gesprochen worden, in der damaligen, dass ihr euch auf jeden Fall zusammentrefft, oder?
Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass wir hier einen Termin finden, und sollte das nicht sein, wir werden auf jeden Fall irgendwas organisieren, wenn es Marius und ich sind. Wir kriegen auf jeden Fall da was hin, dass wir da die Truppe irgendwie nochmal hier nach Magdeburg bekommen und dann uns auf jeden Fall alle nochmal sehen. Also ich bin da guter Dinge, dass wir das hinbekommen.
Die Tina hat eine etwas längere Frage. Christian, du hast dich immer neben dem Platz für soziale Zwecke engagiert. Ja. Auch nach deiner Fußballkarriere beim FCM hat sich die Facebook-Gruppe Christian Beck, unsere Legende, gegründet, mit der du nun schon im vierten Jahr Geld für verschiedene soziale Projekte sammelst. Was bedeutet dir das und warum ist dir soziales Engagement so wichtig?
Ja, erstmal bin ich froh, dass meine Kinder gesund sind, und es gibt leider viel Leid, gerade bei Kindern, und das ist mir ein großes Bedürfnis, da das auch zu unterstützen. Und es ist ja Wahnsinn, man hört auf beim 1. FC Magdeburg, und es wird einfach eine Facebook-Gruppe gegründet, um einfach meinen Weg weiter zu verfolgen. Also das ist erstmal sensationell. Ich glaube, das gibt's auch nicht so oft. Und dann einfach die Idee zu haben, das kam ja dann auch von der Tina, einfach für die Tore eine Spendensumme aufzurufen, dass jeder in 2 Euro spendet und dann eine Summe zusammenkommt, die wir an gute Zwecke spenden, ob es das NLZ war, ob es die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung war oder die anderen Programme. Und ich bin einfach stolz, in dieser einfach für diese Gruppe Tore schießen zu dürfen, weil es einfach für einen guten Zweck ist. Und deswegen, also es macht mir eine große Freude, einfach dann auch sich einmal im Jahr zu treffen mit denen und sich auszutauschen, mal ein kleines Dankeschön dazulassen. Und deswegen, es ist einfach eine große Ehre und macht mich stolz, dass das dann auch sowas gibt.
Das könnte man denn ja auch fortführen in der Traditionself für weitere Tore.
Dann sehr, sehr gerne, aber dann wird es vielleicht noch ein bisschen teurer. Aber ist ja für einen guten Zweck.
Das stimmt. Ja. Tina hatte auch noch eine ergänzende Frage, wie du eben wirklich den Job beim FCM, das Spielen, Fußballspielen in Schöning und natürlich die Familie unter einen Hut bekommst. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, haben wir schon beantwortet. Ja. Aber wollte ich natürlich noch sagen, dass die Frage auch gestellt wurde. Auch Sabine hat eine etwas längere Frage. Beckus, du bist auch 3 Jahre nach deiner aktiven Zeit als Fußballer beim FCM Botschafter und Aushängeschild des Clubs. Welche feste berufliche Ausrichtung wäre deine Wunschvorstellung bei Blau-Weiß, und könntest du dir da auch eine Arbeit im Aufsichtsrat oder Präsidium vorstellen?
Ja, also Marius hat es geschafft, der ist ja im Präsidium. Nein, und klar, also auf Zeit, ich möchte natürlich erstmal Erfahrungen sammeln, mich weiterentwickeln, und dann kann man gerne mal darüber sprechen, aber das ist aktuell kein Thema für mich. Ich sehe mich jetzt erstmal da in diesem Team. Klar, mit meinem Gesicht kann man auch schon mal das ein oder andere Autogrammstunde noch wahrnehmen, wo vielleicht mal der ein oder andere aktuelle Spieler nicht teilnehmen kann oder so. Da stehe ich gerne zur Verfügung, auch so ein bisschen weiterhin das Gesicht zu sein. Da gibt es ja vielleicht auch die ein oder andere Möglichkeit, aber wie gesagt, in diesem Marketing-Vertriebsteam und auch Fußball-Fanschule, da sehe ich mich schon, und mal gucken, wie sich das alles entwickelt.
Und eine abschließende Frage auch, ergänzend doch mal von Sabine, ob du wieder zum Weihnachtssingen kommst.
Das kann ich gar nicht beantworten, weil ich noch gar nicht weiß, wann es in die Heimat geht dieses Jahr.
Ah, okay. Aber wenn es möglich wäre, klingt durch, würdest du es wieder machen.
Auf jeden Fall, ja, natürlich, ja.
Sehr gut. Zum Abschluss haben wir dann traditionell unsere Kurzpassrunde. Okay. 5 Fragen, die wir jedem Gast stellen. Und da kommen aber höchst unterschiedliche Antworten teilweise dabei raus. Und sind wir gespannt auf deine Antworten. Welches versteckte Talent hast du?
Ich spiele sehr, sehr gerne Beachvolleyball und mache das auch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also wir wir haben dann immer im Sommer, haben wir uns draußen getroffen oder in der Freizeit auch, damals noch mit der Mannschaft, mit Nils Putzen, haben wir dann Beachvolleyball gespielt und das, glaube ich, kann ich gar nicht so schlecht.
Jetzt kommen wir, fast eine Stunde hat es gedauert, zu der Schlagzeile. Welche Schlagzeile möchtest du nochmal über dich lesen?
Warum denn nicht? Christian Beck schnürt nochmal die Schuhe für den 1. FC Magdeburg.
Eine schöne Schlagzeile, ich glaube, das könnte möglich sein. Dein Lieblingsstadion neben und nach der Öffnet Arena?
Ja gut, dann als Borussia Dortmund-Fan ist dann Signal Iduna Park, ja.
Hin und wieder bist du auch da, ja?
Ja, wenn es passt, also nicht so oft, aber wenn doch mal die Möglichkeit da ist, dann versucht man da auch mal hinzufahren, ja.
Ganz okaye Stimmung, aber ja. Natürlich, man ist ja anderes gewohnt in Magdeburg.
Ja, genau. Ich enthalte mich. Nein, alles gut. Also Magdeburg ist schon sehr, sehr laut. Das kann man ja sich selbst von überzeugen, auf jeden Fall.
Dein Lieblingsort in Magdeburg?
Mein Lieblingsort? Also wir waren jetzt sehr, sehr oft, weil viele Veranstaltungen waren, im Elbauenpark. Das als Familie gerade da mal ein bisschen abschalten, die ein oder andere, den Spielplatz natürlich für die Kinder, das ist natürlich ganz wichtig und da kann man schon mal ein bisschen runterkommen und wir laufen auch oder sind auch früher gerade mit Kinderwagen immer mal an der Elbe lang gelaufen und ja, da gibt es ja auch viel zu sehen.
Und abschließend eine fiktive Situation. Ich habe eine LED-Wand am Hasselbachplatz. Was würdest du darauf sehen wollen?
Was würde ich darauf sehen wollen? Ja, warum denn nicht? Christian Beck eröffnet sein eigenes Café, das CB11. Das ist doch mal nicht schlecht. Also habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, aber so kam mir jetzt gerade in den Kopf. Warum nicht? Ne?
Das ist schon mal ein schönes Schlusswort dafür. Bevor ich dir die letzten Worte gebe, bedanke ich mich natürlich ganz herzlich, dass du dabei warst. Es war super spannend, super emotional, eine super coole Reise mit Gänsehaut durch die Vergangenheit und in die Zukunft, was du, glaube ich, super miteinander verbinden konntest und schon miteinander verbunden hast. Horcht auf jeden Fall in die weiteren Folgen auch rein. Überzeugt euch gerne auch natürlich davon, wie diese Folge ist, wie die anderen Folgen bisher waren. Lasst uns eine Bewertung da, abonniert unseren Kanal und wunderbar ist es natürlich auch immer, wenn ihr uns Feedback gebt. Was findet ihr gut? Wo können wir noch zulegen? Wir sind immer offen für alles und lange Rede, kurzer Sinn, aber die Abschlussworte, wie angekündigt, gehören natürlich dir, Beckus.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War ein schönes, ein tolles Gespräch, gerade nochmal das alles so hochzuholen, diese Emotionen und vielen, vielen Dank dafür und liebe Grüße an alle Fans.
Danke, bis dann.
Einmal, immer, der FCM-Podcast, das Original. Mit blau-weißen Grüßen vom 1. FC Magdeburg.